أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها. Im letzten Kapitel des Heiligen Korans, nämlich das Kapitel Juz Amma, benannt nach der ersten Sura, die mit diesem Kapitel anfängt, nämlich Amma Yatasa'alun, Surat al-Naba, Sura 78. In diesem letzten Kapitel finden wir überwiegend sehr kurze oder ja vergleichsweise kurze Suren des Heiligen Korans. Und wenn wir uns die Namen der Suren anschauen, sehen wir, dass viele Suren nach bestimmten Himmelskörpern benannt sind, nach bestimmten Zeichen genannt sind, nach bestimmten Tagesordnungen, Nachtgezeiten und so weiter genannt sind. Wir haben zum Beispiel viele Suren, die nach diesen Zeichen Gottes benannt sind, wie zum Beispiel Surat al-Fajr, Surat al-Dhuha, Surat al-Bala, Surat al-Layl und so weiter und so fort. Und einer dieser Suren ist Surat al-Shams, Surat al-Shams, Sura Nummer 91 des Heiligen Korans. Diese Sura enthält 15 Verse und wenn wir uns den Inhalt dieser reinen Sura anschauen, werden wir sehr schnell feststellen, es ist eine Sura, die in Mekka herabgesandt worden ist. Das heißt, als ich jetzt mit der Sura angefangen habe, die vorzubereiten, ich habe nicht mal nachgeschlagen, ich habe nicht mal nachgeschaut, ob diese Sura jetzt eine mekkanische oder medinensische Sura ist. Ich habe mir den Inhalt angeschaut und konnte sofort feststellen, dass es eine mekkanische Sura ist. Habe natürlich nochmal, um sicher zu gehen, nachgeschaut und es stimmt. Und das ist ganz, ganz eindeutig und darüber haben wir öfters schon gesprochen, wie man die Suren anhand des Inhaltes, wie man ermitteln kann, ob diese Suren mekkanisch oder medinensisch sind. Nochmal zur Erinnerung, wir sagen, eine mekkanische Sura ist die Sura, die vor der Auswanderung herabgesandt worden ist. Und eine medinensische Sura ist eine Sura, die nach der Auswanderung des gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi herabgesandt worden ist. Das heißt, man geht nicht nach dem Ort, sondern wirklich nach der Zeit. Das ist die gängige und bekannte Meinung unter den Gelehrten. Surat al-Shams ist eine mekkanische Sura. Jetzt mag man vielleicht fragen, woher wusste ich das direkt? Wie gesagt, man schaut sich den Inhalt an. Wenn man sich den Inhalt anschaut, merkt man, es wird in erster Linie über die Zeichen Gottes gesprochen, über die Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sehen, in dieser Sura gibt es sehr, sehr viele Kontraste. Wir sehen, es gibt die Sonne und den Mond, Tag und Nacht, Himmel und Erde. Das heißt, diese Sura spricht über viele Kontraste, aber genauso auch über das Gute und das Böse. Und wenn wir uns die Sura anschauen und den Inhalt, sehen wir, dass diese Sura in erster Linie auf den Intellekt des Menschen abzielt. Es möchte den Menschen zum Nachdenken anregen. Und wir haben gesagt, die mekkanischen Suren kamen in erster Linie nicht, um Regeln den Menschen aufzuerlegen, sondern sie kamen mit dem Hinweis, oh du Mensch, denke nach. All das, was du siehst, dieser Himmel und diese Erde und die Sonne und die Monde und die Sterne, ja, es gibt auch eine Sura, die nach den Sternen benannt ist, Surat al-Najm. Die Sterne, all das, wer hat es erschaffen, wer hat es etabliert, wer hat das gemacht? Oh du Mensch, denke nach, diese Götzen, die du jetzt gerade anbetest, können sie dir irgendwie helfen, können sie irgendetwas tun oder liegt die einzige Kraft bei Allah tabaraka wa ta'ala? Das heißt, in erster Linie, die Suren, die am Anfang herabgesandt worden sind in Mekka, zielen in erster Linie auf den Intellekt des Menschen. Sie fordern den Menschen zum Nachdenken. Der Koran und der Islam kamen nicht sofort und sagte, bete, faste, zahle, zakat, mach Hajj, mach dies, mach jenes. Der Islam kam nicht, um das zu zeigen oder um das zu sagen, sondern der Islam kam in erster Linie, um den Intellekt des Menschen anzusprechen, um die Zeichen Gottes anzusprechen, um den Menschen zu sagen, oh du Mensch, schau her, diese Zeichen, wer hat das alles erschaffen? Und dann, wenn der Mensch den Islam annimmt, dann kommt sowas wie Gebet, Fasten, Hajj und so weiter, Zakat und so weiter und so fort. Deshalb, als ich diese Sura und den Inhalt gelesen habe, war für mich sofort klar, es muss eine mekkanische Sura natürlich gewesen sein. Und diese Sura hat etwas Einzigartiges, was sonst keine andere Sura im Koran hat. Nämlich, diese Sura wird eröffnet und gestartet mit 11 Schwüren von Allah subhanahu wa ta'ala. Schwüre, das ist die Mehrzahl von Schwur. Ich weiß, ich finde das Wort auch komisch, aber ich habe extra nochmal im Duden nachgeschaut. Also tatsächlich, die Mehrzahl von Schwur ist Schwüre. egal, was soll's. 11 Schwüre. Damit startet Allah subhanahu wa ta'ala diese heilige Sura. Und das ist die größte Anzahl tatsächlich, die wir haben, womit wir eine Sura beginnen. Wir haben den reinen Wortlaut erstmal Bismillahirrahmanirrahim. Wash-shamsi wa duhaha. Wash-shamsi wa duhaha. Dieses Wow im Arabischen nennt man Wow al-Qasam. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala schwört auf die Sonne. Die Sonne als Quelle unseres Lebens, die Sonne als als Lichtspender, als Wärmespender. Und ohne die Sonne, sind wir uns alle einig, kann es kein Leben auf diesem Planeten geben. Die Sonne ist die Quelle für das Leben auf dieser Erde. Ohne die Sonne wäre ein Leben auf dieser Erde nicht möglich. Und auch der Abstand zur Sonne ist extrem wichtig. Das heißt, Planeten, die jetzt näher an der Sonne heran sind, dort ist kein Leben, möglich. Planeten, die weiter weg sind von der Sonne als die Erde, da ist ebenfalls kein Leben möglich. Das heißt, die Erde in ihrer Laufbahn befindet sich in der sogenannten habitablen Zone. Das heißt, die Zone, wo Leben möglich ist. Die Sonne ist da ein Stern, ein Konstrukt von Allah subhanahu wa ta'ala, was den Menschen Wärme spendet, Licht spendet, Energie spendet, gute Laune spendet tatsächlich. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Das merkt man speziell in den Ländern, wo die Sonne öfter scheint. Die Menschen sind viel besser drauf, viel besser gelaunt. Das merkt man hier in Deutschland teilweise, dass Menschen manchmal sehr, sehr grimmig und depressiv drauf sind und keine gute Laune haben. Die Sonne hat etwas damit zu tun. Die Sonne ist auch verantwortlich für die gute Laune und für das Wohlbefinden des Menschen. Das hat jeder sicherlich selber schon mal gemerkt, wenn er morgens aufsteht und die Sonne scheint. Wir sind energiegeladen, wir starten mit einem Lächeln, wir frühstücken erstmal, mit voller Freude gehen wir zur Arbeit. Aber wenn du morgens aufstehst, es ist trüb und dunkel und regnet und du hast gar keine Motivation, gar keine Energie. Das heißt, die Sonne ist so ein wichtiges Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala, was wir hier benötigen oder was der Mensch benötigt für sein Dasein. Und deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala kommt und schwört auf diese Sonne. Weil die Menschen damals, die hatten weder Wissenschaft, großartige Wissenschaft noch sonst irgendwas. Die haben zum Himmel geschaut, sie sahen etwas Großes, Leuchtendes, was Energie liefert, was Wärme liefert. Das war die Sonne. Dann nachts kam der Mond, dann nachts hat man die Sterne gesehen. Das waren für sie etwa besondere Sachen. Und Allah subhanahu wa ta'ala schwört auf diese Sonne, bei der Sonne und ihrer Morgenhelle. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا und dem Mond, wenn er ihr folgt. Hierfür gibt es zwei Interpretationen. Der Mond, der ihr folgt. Die erste Interpretation besagt, dass sobald die Sonne untergeht, also im Westen untergeht, und vor allem jetzt speziell in der Nacht zum 14. Mondmonat, wenn der Vollmond zu sehen ist, wenn die Sonne untergeht, sieht man auf der anderen Seite den Mond, wenn die Sonne untergeht, sieht man auf der anderen Seite den Mond in einer wunderschönen Ausstrahlung als Vollmond. Er strahlt, ist wunderschön. Er folgt also der Sonne. Nach der Sonne sehen wir den Mond am Himmel. Das ist eines der Interpretationen. Eine zweite Interpretation ist, dass der Mond in dem Sinne der Sonne folgt, weil er sein Licht in dem Sinne von der Sonne bezieht. Wie wir wissen, wenn der Mond leuchtet, der leuchtet ja nicht von sich heraus, sondern es kommt von der Sonne. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala schwört auf diese Zeichen, er schwört auf die Sonne, er schwört auf die Morgenhelle, Morgenröte der Sonne, er schwört auf den Mond, wenn er folgt. Also er macht den Mond dafür, dass wir die Jahre kennen, dass wir die Monate kennen, ein großer Einfluss hat der Mond auf die Erde, wenn wir uns nur die Gezeiten beispielsweise anschauen, die Anziehung des Mondes, was für eine Relevanz sie auf dieser Erde hat. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala schwört auf diese Zeichen. Danach, das war der erste Kontrast, Sonne und Mond. Dann kommt der zweite Kontrast. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. Dann kommen die zwei anderen Zeichen, auf die Allah subhanahu wa ta'ala schwört. Und bei dem Tage, wenn er sie erscheinen lässt. Und dann, und der Nacht, wenn sie sie überdeckt. Dieser Zyklus, dieser Tag-Nacht-Zyklus ist eines der Wunder von Allah subhanahu wa ta'ala. Und darin liegt sehr, sehr viel Schönheit. Weil es tagtäglich passiert, achten wir gar nicht darauf. Wir achten leider nicht auf die schönsten Zeichen und Wunder, die uns alltäglich umgeben. Allein dieser Körper, den wir haben, ist ein Wunderwerk, wie er funktioniert. Wenn wir uns mal anschauen, wie die Zellen miteinander harmonieren, wie alles in unserem Körper funktioniert und wir wissen nicht mal davon. Wir wissen nicht mal, was in unserem Körper passiert. Und trotzdem läuft alles in einer perfekten Harmonie. Dieser Tag-Nacht-Zyklus, dieser Tag-Nacht-Wechsel, darin ist ein Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala. Am Tag hast du Energie, du gehst arbeiten, du siehst die Menschen draußen, sie handeln, sie arbeiten, die Straßen sind voll, die Autos fahren, es gibt Stau, es ist Unruhe. Das heißt, da ist Aktivität am Tage. Du siehst alles, es ist alles hell, erleuchtet. du bist wach, du bist in einer besonderen Verfassung, dass du besonders viel Energie hast und so weiter. Dann aber kommt der Zeitpunkt, wo der Tag endet und die Nacht beginnt. Und die Nacht hat auch eine besondere Schönheit. Und deswegen wird die Nacht auch speziell im Koran und im Islam betont. Die Nacht hat eine Spezialität. Die Nacht ist dafür da, dass du Ruhe hast, dass du runterkommst, dass du langsam müde wirst, dass du schlafen gehst, dass du die Nacht für spirituelle Aspekte nutzen kannst, für Gottesdienste, für Salatul Layl beispielsweise. Wir haben ein spezielles Gebet, was das Mitternachtsgebet oder Nachmitternachtsgebet besser gesagt bezeichnet wird, Salatul Layl. Wir haben nicht sowas wie Salatul Nahar, also das Tagesgebet, wir haben Salatul Layl als empfohlenes, extrem stark empfohlenes Gebet, das Nachtgebet. Wieso? Weil die Nacht etwas ist, ein Zeitraum ist, wo der Mensch zur Ruhe kommt, wo der Mensch schlafen geht. Und hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, diese Nacht, die alles bedeckt, die alles verdunkelt, in dieser Nacht steh auf, o Diener Gottes, und bete mich an. Dass die Leute dich nicht sehen, dass es nicht mitten im Trubel ist, nicht mitten am Tag, sondern du hast deine Ruhe, deine Familie schläft eventuell, deine Freunde schlafen, in den sozialen Medien ist nichts los, weil alle schlafen, Instagram und TikTok ist Ruhe, da nervt dich keiner. Steh mitten in der Nacht auf, verrichte die Gottesdienste, wende dich an Allah subhanahu wa ta'ala und danke Allah subhanahu wa ta'ala, sprich mit Allah subhanahu wa ta'ala, lass dein Herz sprechen. Das ist die Spezialität dieser Nacht. Deswegen haben wir auch eine Sura, die Surat al-Layl, darüber haben wir auch gesprochen. Auf unserem YouTube-Kanal haben wir auch die Interpretation dieser reinen Sura auch erwähnt. Das heißt, wir haben diese beiden Zeichen, dieser Zyklus, diese Dinge, die uns alltäglich umgeben, die für uns selbstverständlich sind, aber wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oh mein Diener, schau darauf, was ich für dich etabliert habe. Schau darauf, welche Zeichen ich erschaffen habe. Der Mensch sieht all diese Zeichen um sich herum und in sich, und sieht all dies und ist dennoch ungläubig. Allah subhanahu wa ta'ala schwört auf die Sonne, er schwört auf die Morgenröte, er schwört auf den Mond, er schwört auf den Tag, er schwört auf die Nacht. Und dann geht's weiter. Was-samai wama banaha. Und dem Himmel und dem, der ihn aufgebaut hat. Und das ist wirklich ein gewaltiger Vers. Allah subhanahu wa ta'ala schwört auf den Himmel und auf sich selber, der es aufgebaut hat. Wisst ihr, was die Gelehrten sagen zu diesem Vers oder allgemein über die Himmel? Dieses Universum, dieser Himmel, diese Erde, wer hat das alles erschaffen? Wer hat das alles gebaut? Allah, tabarak wa ta'ala. Wenn wir uns nur den Himmel anschauen, wir glauben ja, wir als Muslime, wir lesen im Koran, es gibt die sieben Himmel. Die Gelehrten sagen, dass alles, was in dieser Welt zu sehen ist, gerade einmal der erste Himmel von den sieben Himmeln ist. Das heißt, das ganze Universum, der Himmel, die Sonne, die Galaxien, die Milchstraße und alles, was du darin findest, all das ist gerade einmal der erste Himmel von den sieben Himmeln. Wisst ihr, was die Experten sagen, wie groß das Universum ist? Der sichtbare Teil, ja, wir müssen das nochmal extra betonen, der sichtbare Teil des Universums, wisst ihr, wie groß der ist? Googelt es, schlagt es nach, das Universum hat einen Durchmesser von 93 Milliarden Lichtjahre. Das ist etwas, was sich kein Mensch vorstellen kann. 93 Milliarden Lichtjahre. Wisst ihr, was ein Lichtjahr ist? Wir machen mal so einen kleinen Physik-Exkurs, weil ich liebe es, die Religion mit der Wissenschaft zu verbinden. Es gibt nichts Schöneres, als die Religion aus einer anderen Perspektive nochmal zu erfassen, wie die aus der Wissenschaft, um zu schauen, wie die Wissenschaft den Islam auf eine wunderschöne Art und Weise bestätigt. Das Universum hat einen Durchmesser von 93 Milliarden Lichtjahre. Was ist ein Lichtjahr? Das Licht, wenn sich das Licht bewegt, das Licht legt eine Strecke von 300.000 Kilometern pro Sekunde zurück. In einer Sekunde legt das Licht eine Strecke von 300.000 Kilometern. In einer Sekunde. Das heißt, in zwei Sekunden 600.000 Kilometer. In drei Sekunden 900.000 Kilometer. In vier Sekunden schon 1,2 Millionen Kilometer. Ich wiederhole es, weil diese Zahlen unglaublich sind. Das Licht legt in vier Sekunden eine Strecke von 1,2 Millionen Kilometer zurück. In vier Sekunden. So, jetzt lass dieses Licht ein Jahr lang voranschreiten. Sich ein Jahr lang bewegen. Ein Jahr lang bewegen. Was für eine Strecke legt es zurück? Das Licht legt in einem Jahr eine Strecke von 9,46 Billionen Kilometer zurück. In einem Jahr. Nimm jetzt diese 9,46 Billionen Kilometer und multipliziere sie mit 93 Milliarden. Ich kann diese Zahl nicht mehr aussprechen, keine Ahnung, wie viele Nullen diese Zahl hat. So groß ist das Universum. Und das ist gerade mal der erste Himmel, der erste von den sieben Himmeln. Was ist die Schöpfung Allahs Tabaraka wa Ta'ala? Jetzt mag man sich die Frage stellen, Moment mal, wozu eigentlich? Jetzt mal ganz ehrlich, so eine gewaltige Strecke, so eine gewaltige Zahl, die wir uns nicht einmal vorstellen, nicht mal ansatzweise können wir uns das vorstellen. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala sowas erschaffen? Also was bringt es mir zu wissen, was in 5,6 Billionen, Billionen Kilometer von mir entfernt ist? Ich werde sowieso niemals dahin reisen können. Es ist ein Traum der Menschheit, mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen. Physikalisch nicht möglich. Ich will jetzt nicht auf die Aspekte hinaus, was mit der Dichte und der Masse und der Zeit passiert, wenn es theoretisch möglich wäre, mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen. Das ist ein anderes Thema. Für die Physiker können sich gerne damit auseinandersetzen. Sehr, sehr spannende Themen. Aber der Mensch ist nicht mal imstande, mit der Hälfte der Lichtgeschwindigkeit zu reisen. Was interessiert uns, was in so vielen Jahren, Lichtjahren entfernt vorhanden ist? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala das erschaffen? Reicht nicht unsere Galaxie, reicht nicht unser Sonnensystem beispielsweise? Das ist ja schon groß genug. Es gibt dafür eine wunderschöne Antwort. Stell dir vor, Allah subhanahu wa ta'ala hätte nur unser Sonnensystem erschaffen. Hätte nur die Erde und drei Planeten erschaffen, als Beispiel, und die Sonne. Das war's. Damals für die Menschen wäre es etwas Großes gewesen. Da ist die Sonne, da ist der Mond, da sind irgendwie nachts, sieht man da vielleicht ein paar Sterne oder Planeten so. Für die wäre es damals was Großes gewesen. Aber jetzt kommt zu dieser Zeit, wo der Mensch imstande ist, auf den Mond oder zum Mond zu fliegen. Der Mensch ist imstande, die Sonne zu analysieren, das Sonnensystem sich anzuschauen, teilweise mit den neuesten Teleskopen mehrere Lichtjahre zu schauen, was dort passiert oder passiert ist, besser gesagt. Stell dir jetzt vor, das Universum wäre klein, das Universum wäre begrenzt, nur die Sonne und drei Planeten. Jetzt zu der Zeit würde man sofort an die Grenze der Schöpfung treten. Man würde kommen, Moment mal, ihr Muslime, ihr Gläubigen, ihr sagt, Gott ist der Allmächtige, diese Sonne und diese drei Planeten, und dann ist schon die Grenze erreicht? Was ist das für eine Schöpfung? Man kommt an das Ziel der Schöpfung und dann sagt man, wir haben das Ziel der Schöpfung erreicht. Wir haben das Ziel der Schöpfung erreicht, wer ist schon der Schöpfer? Das heißt, es entsteht eine gewisse Hochmut im Menschen, weil man das Ziel der Schöpfung erreicht. Das Universum wäre klein, eine Sonne, drei Planeten, fertig. Das hätte man heutzutage ohne große Probleme erkunden können. Das war's. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat das Universum so groß erschaffen, dass der Mensch weiß, egal wie fortschrittlich wir mit der Technik werden, egal was wir schaffen zu reisen oder zu erkunden, wir werden nicht einmal imstande sein, 0,0000000001% der Schöpfung Gottes zu erfassen. Ihr seid nicht einmal imstande, die Schöpfung Gottes zu erfassen, und ihr wollt den Schöpfer erfassen? Unmöglich. Das ist eine wunderschöne Lehre, die Allah subhanahu wa ta'ala uns damit zeigt. Egal wie fortgeschritten du in der Technik bist, egal was du denkst, was du machen kannst, egal für wie klug du dich hältst, du bist nicht einmal imstande, ein Staubkorn dieser Schöpfung zu erfassen. Wie willst du dann den Schöpfer erfassen? Wie willst du Allah tabaraka wa ta'ala erkennen? So wie manche zu den Imamen der Ahl-Bayt a.s. kamen und sagten, warum können wir Gott nicht sehen? Was ist der Grund dafür, wieso wir Gott nicht sehen können? Sie zeigten nur auf die Sonne und sagten, schau zur Sonne. Und die Person schaute zur Sonne, hat natürlich seine Hand sofort davor zurückgehalten und konnte nicht in die Sonne schauen. Und die Antwort kam, wenn du nicht einmal imstande bist, die Schöpfung Gottes zu sehen, wie willst du dann Allah subhanahu wa ta'ala sehen? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sendet uns damit deutliche Zeichen. Was-samai wa-ma banaha. Und die Erde oder und die Himmel und bei dem, der sie gebaut hat. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Und der Erde und dem, der sie ausgebreitet hat. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala beim Himmel geschworen hat, schwört er auf die Erde und der Erde und dem, der sie ausgebreitet hat. Ja, du kannst den Himmel nicht erfassen. Schau dir aber diese wunderschöne Erde an. Es ist dein Heimat. Es ist dein Heimatplanet. Schau, wie sie ausgebreitet wurde. Du schaust zur Erde, du findest Gebiete, die voller Eis sind. Du findest Gebiete, die voller Wüste sind, voller Hitze. Du findest Gebiete, die voller Gebirge sind. Du findest Gebiete, die voller Täler sind. Du findest Gebiete, die voller Natur sind. Du findest Gebiete, die voller Steine sind, voller Sand und so weiter und so fort. Ein Großteil besteht aus Wasser von der Erde. Das heißt, und schau dir die Ozeane an, schau dir die tiefsten Punkte der Ozeane an, schau dir die Schöpfungen Gottes auf dieser Erde an, schau dir die Tiere an, die Pflanzen, all das sind wunderschöne Geschöpfe Allahs tabaraka wa ta'ala. Jeder einzelne Grashalm ist ein Zeichen Gottes und ist ein Zeichen für die Existenz Allahs tabaraka wa ta'ala. Manche Menschen stehen und schauen sich die Berge und den Himmel und die Erde und alles drumherum an und stellen diese arrogante Frage, wo ist der Beweis, dass Gott existiert? Das ist die arroganteste Frage und das arroganteste Wesen auf dieser Welt ist der Mensch, der sich hinstellt und all diese Zeichen sieht und sich die Frage stellt, wo ist der Beweis für die Existenz Gottes? Beweise mir, dass Gott existiert. Das ist leider die Arroganz des Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala erinnert durch den Koran und durch diese Suren den Menschen daran, o du Mensch, erinnere dich an diese Zeichen, die ich erschaffen habe, die du alltäglich um dich herum siehst. Leugnest du immer noch meine Existenz? Leugnest du immer noch mein Dasein? Leugnest du immer noch meine Macht? Obwohl alles, was in dir und außerhalb von dir ein Zeichen meiner Kunst ist, meiner Macht ist, ein Zeichen meines Wissens ist. Aber der Mensch ist leider immer arrogant. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Dann aber, das waren die Ayat al-Afaqiyya, wie die Gelehrten sagen, das heißt, das waren die Zeichen, die äußeren Zeichen, das waren die Himmelskörper, das waren die Gezeiten, das waren der Tag und die Nacht. Danach kommt Allah subhanahu wa ta'ala zum Menschen selbst. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Und einer jeden Seele und dem, der sie zurechtgeformt hat. Dieses Nefs im Menschen, dieses Ich im Menschen, das ist an sich bereits ein Wunder. Dieser Mensch, der zahlreiche Gefühle in sich beherbergt, zahlreiche Emotionen, zahlreiche Gedanken, Fantasien, Träume, ist das kein Wunder von Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala gab dir all diese Dinge in dir ein. Du findest die verschiedensten Charaktere unter den Menschen. Manch einer beispielsweise ist extrem emotional und ist extrem nah am Wasser gebaut. Du redest ein Wort und schon fängt er an zu weinen. Der andere beispielsweise würde niemals Emotionen zeigen und ist extrem, der andere beispielsweise extrem liebevoll, der andere etwas kälter. Alles von Natur aus. Von Natur aus, also jeder Mensch hat etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm eingegeben hat. Die unterschiedlichsten Charaktere. Jedes Nefs ist unterschiedlich. Wa nafsin wa ma sawaha. Und dann فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Und ihr dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir beide Wege gezeigt und du musst dich für den richtigen Weg entscheiden. Nimmst du den Weg der Sünde und der Unachtsamkeit oder nimmst du den Weg der Wahrheit und des Guten? Der Mensch ist nicht entschuldigt, weil der Weg eindeutig ist. Es gibt zahlreiche Beweise. Es gibt keine Entschuldigung für den Menschen, wenn er den falschen Weg nimmt. Du kannst unterscheiden zwischen Gut und Böse. Jetzt kommt aber die Frage, warum erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala als allererstes diesen Fujur vor der Taqwa, also diese Sittenlosigkeit vor der Gottesfurcht? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala diese beiden Aspekte erwähnt und zuerst das Böse vor dem Guten erwähnt? Die Gelehrten sagen hier, womöglich liegt der Grund darin, dass der Mensch in der Regel das Gute erst dann erkennt, wenn er das Schlechte gesehen hat. Du erkennst erst dann das Gute, wenn du das Schlechte gesehen hast. Als Beispiel, wie erkennst du die Wichtigkeit und Notwendigkeit von Gesundheit, wenn du krank bist? Jetzt aktuell, wenn man gesund ist, denkt man nicht an die Gesundheit. Es vergehen Tage und Wochen und Monate, wo wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht einmal danken für die Gesundheit, die wir haben. Weil es etwas Selbstverständliches für uns ist. Aber werde einmal krank, hab erstmal eine verstopfte Nase, hab erstmal Halsschmerzen, hab erstmal beispielsweise Schmerzen im Kopf oder an den Beinen oder an den Armen und du liegst im Bett und kannst dich nicht bewegen, dann wirst du merken, wie wichtig Gesundheit ist. Dann wirst du spüren, wie wichtig Gesundheit ist. Oder aber wann erkennst du die Notwendigkeit von beispielsweise und die Wichtigkeit der Liebe? Wenn du den Hass siehst. Wenn du merkst, wie Hass, wie Unterdrückung auf der Erde ist, erkennst du, wie wichtig es ist, dass es Liebe unter den Menschen gibt, dass es Gerechtigkeit unter den Menschen gibt. Das heißt, du erkennst das Gute, indem du das Schlechte vorher siehst. Womöglich ist das eines der Gründe. Das heißt, der Mensch sieht das Schlechte und geht dann automatisch zum Guten, weil er sich vom Schlechten distanzieren möchte. Dann aber, sagt der Koran, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Das heißt, wohlergehen wird es da jemandem, der sie läutert. Jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala bei diesem Nefs geschworen hat und diese Wege, die der Mensch hat, das Gute und das Schlechte, kommen wir zu dem Punkt, der dich zum Erfolg führt. Erfolgreich bist du, wenn du diese Seele läuterst, wenn du dein Nefs zügelst und es zum richtigen Weg führst. Das Läutern der Seele ist ein wichtiger Stichpunkt, vor allem jetzt in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, die heiligen Monate Rajab und Schaban und der heilige Monat Ramadan, das sind Monate, wo wir unser Nefs zügeln können, wo wir unser Nefs läutern können. Wir müssen lernen, in dieser Welt unserem Nefs, unserem Ich, Nein zu sagen. Manchmal treten wir in bestimmte Situationen und es fällt uns schwer, Nein zu sagen. Wir geben uns dem hin. Alles, was unser Nefs will, wir geben uns dem automatisch hin. Ohne es zu hinterfragen, ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, Nein zu sagen. Das ist nicht korrekt. Der Koran sagt, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Zügel dein Nefs. Übe es, trainiere es. Es ist etwas, was du trainieren musst. Und du trainierst etwas nicht nur in den Halal-Haram-Aspekten. Versuch deinem Nefs auch in alltäglichen Dingen Nein zu sagen. Versuch es zu trainieren, versuch dieses Gefühl zu haben, okay, ich stehe vor etwas, mein Nefs will gerade etwas, aber ich sage nein, auch wenn das nicht haram ist. Als Beispiel, du hast gerade Hunger und du hast extrem Lust auf Döner beispielsweise. Und du siehst einen Halal-Dönerstand, Baha-Fleisch, in Berlin ist das so für mich das beste Fleisch. Du siehst ihn da, du riechst den Geruch, du hast gerade richtig Lust darauf. Aber du sagst dir, ja, es ist halal, das Fleisch ist halal, ich kann es essen, ich kann es, Hani an Maria, iss, sahtin. Aber du sagst, ich will mal meinen Nefs trainieren. Mein Nefs hat gerade Appetit auf diesen Döner. Aber nein, ich laufe vielleicht weiter und hole mir so ein Baguettebrötchen. Oder holen wir einfach ein Brot. Einfach nicht, weil es haram, halal ist. Nein, es ist halal, du kannst deinen Döner essen. Aber trainiere deinen Nefs. Sag einfach mal in alltäglichen Situationen, ich trainiere meinen Nefs. Ich sag einfach mal in alltäglichen Situationen zu meinem Nefs, nein. Du willst etwas? Nein. Mein Wille setzt sich durch. Mein Wille ist stärker als meine Bedürfnisse. Warum ist das wichtig, dass wir das in alltäglichen Situationen trainieren? Damit, wenn du in einer Situation kommst, wo es um Halal, Haram geht, dein Nefs geübt ist, auch ein Nein zu akzeptieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Meistens reduzieren wir unsere Wahl auf diese Halal, Haram Aspekte. Und dann entscheiden wir uns leider öfters auch für das Falsche, für die Sünde, weil wir nicht gelernt haben, unserem Nefs auch mal Nein zu sagen. Trainiere es jeden Tag in vielen Situationen, trainiere deinem Nefs Nein zu sagen. Du liegst auf der Couch, du hast Maghrib und Isha gebetet, du liegst jetzt da und bist müde. Sag deinem Nefs, steh auf und bete beispielsweise Nafilatul Isha. Nafilatul Isha. Du sitzt, du stehst nicht mal, du sitzt 2 Rakat im Sitzen. Trainiere dein Nefs, sag deinem Nefs Nein. Ich mache das, was ich möchte. Ich als Intellekt, ich als das, was man den Körper und den Geist kontrolliert, dieser Wille, der Glaube, der Intellekt, das steuert mein Wesen. Und nicht die Gelüste und die Bedürfnisse und die Triebe, die ich in mir habe. Sehr wichtig wird dieser Punkt vor allem bei der Trunkenheit des Todes. Denn dann kommt Iblis, la'anahullah, und versucht den Menschen mit letzter Kraft vom Glauben abzubringen. Er kommt und sagt, du hast gerade Durst, du bist gerade im Sterben, komm, ich gebe dir Wasser. Aber verleugne Allah, verleugne seinen Gesandten. Du hast bestimmte Sachen, die du gern haben willst, du willst weiterleben, ich gebe dir das Leben, aber verleugne, mach, mach, mach. Und dann wird der Mensch in einer Position sein, wo er geübt sein muss, Nein zu sagen. Schaut euch den Vortrag gerne an, die Trunkenheit des Todes, wie wichtig es ist, dass wir unser Nefs zügeln, da spreche ich ein bisschen ausführlich über das Thema, dass wir trainieren, auch Nein zu sagen, dem eigenen Ich Nein zu sagen, damit, wenn diese Situation eintrifft, es nicht etwas Fremdes oder Ungewöhnliches ist, wenn ich meinem Nefs dann Nein sage. Deswegen, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Aber, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Ist genau das Gegenteil. Und enttäuscht sein wird ja, wer sie verkümmern lässt. Wer ist der wahre Verlierer? Das ist derjenige, der die Sünden und die Unreinheiten in seine Seele aufnimmt. Der seine Seele verkümmern lässt. Der sich nicht um seine Seele kümmert. Dessen Inneres so von Sünden und Unreinheiten voll ist, dass er diesen Glauben komplett verloren hat. Weil der Gläubige, der hat nichts zu verbergen. Der Glaube ist aufrichtig, der Gläubige, sein Äußeres ist gleich dem Inneren. Aber der wahrhaftig Verlierende ist derjenige, der äußerlich vielleicht gläubig aussieht und standhaft ist, aber innerlich ist er abscheulich und hinterhältig und verfolgt die Fitna und ist ein Betrüger und hat ein moralisch fragwürdiges Verhalten und so weiter. Deswegen, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, verloren hat derjenige, der دَسَّاهَا, das heißt seine Seele, verkümmern lässt mit Sünden, der Sünden in sie eindringen lässt, der Unreinheit in sie eindringen lässt. Danach gibt uns der Koran eine wunderschöne Lehre, eine wunderschöne Geschichte. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. Die Thamud erklärten in ihrer Auflehnung die Botschaft für Lüge. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala also geschworen hat, über das Nefs des Menschen gesprochen hat, über das Gute und das Böse gesprochen hat, kommt eine koranische Lehre. Diese koranische Lehre handelt von dem Stamm Thamud. Wer weiß, welcher Prophet zu diesem Stamm gesandt wurde? Ja, ihr könnt es gerne in Discord auch hier reinschreiben, in dem Chat. Mal gucken, ob jemand weiß, welcher Prophet das ist. Weiß jemand, um welchen Propheten es sich handelt? Wer wurde zum Stamm von Thamud gesandt? Welcher Prophet war es? Der wird auch namentlich im Koran erwähnt, dieser Prophet. Und zwar geht es darum, dass die Thamud ein bekannter Stamm war. Sie lebten zwischen dem Hijaz und Scham. Aber sie verleugneten die Propheten Gottes und sie beteten Götzen an. Allah subhanahu wa ta'ala sandte ihnen den Propheten Salih alayhi salam. Dieser Prophet kam zu diesem Stamm Thamud, er rief sie zum Tauhid auf, aber sie beteten Götzen an, er kam und rief sie zu Allah subhanahu wa ta'ala, aber sie verleugneten ihn, so wie die Menschen das mit allen Propheten gemacht haben. Sie leugneten ihn und er fragte sie, er sagte, Allah sandte mich zu euch, ich rufe euch zum Tauhid auf, warum akzeptiert er das nicht, was kann ich tun, damit ihr es akzeptiert? Sie sagten, wir glauben dir nicht, dass du ein Prophet bist, wir glauben dir es nicht. Was gibt uns den Beweis dafür, dass du ein Prophet bist? Er sagte, wie kann ich es euch beweisen? Sie sagten, hier, siehst du diesen Berg dort? Hol uns davon eine Kamelstute. Wenn du wirklich ein Prophet bist, dann mach ein Wunder. Dieser Berg, lass daraus eine Kamelstute hervortreten. Wenn du das tust, dann glauben wir an dich. Prophet Salih a.s. warnte sie. Er sagte, ja, okay, ich bin imstande, das zu tun. Aber ich warne euch, wenn ich Allah subhanahu wa ta'ala darum bitte, dass er eine Kamelstute von diesem Berg hervorholt, und ihr dann nicht daran glaubt, dann wird die Strafe Gottes gewaltig sein. Seid ihr bereit? Sie sagten, ja, zeig uns das Wunder und dann glauben wir dir. Salih a.s. wandte sich zu Allah subhanahu wa ta'ala, er bat Allah subhanahu wa ta'ala darum und aus dem Berg, Allah subhanahu wa ta'ala erfüllte sein Bittgebet und aus dem Berg kam eine Kamelstute. Salih sagte, eure Aufgabe ist einfach, diese Kamelstute quält sie nicht. Sie hat einen Tag zum Trinken und ihr habt einen Tag zum Trinken. Kommt ihr nicht in die Quere. Verletzt sie nicht, quält sie nicht. Lasst sie einfach in Ruhe. Sie hat einen Tag zum Trinken, ihr habt einen Tag zum Trinken. Eine Person namens Qaddar kam und erschnitt dieser Kamelstute die Sehnen ab. Und sie zogen damit in den Krieg gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Weil selbst als die Kamelstute kam, glaubten sie nicht an den Propheten. Und der Prophet sagte, tut ihr nicht weh, lasst diese Kamelstute in Ruhe. Sie kam und haben diese Kamelstute getötet. Sie haben die Sehnen abgeschnitten, sie haben sie auf eine qualvolle Art und Weise getötet. Und das finden wir tatsächlich bei vielen Propheten. Auch beim Siegel der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa alaihi, als die Mekkaner kamen und sagten, bring uns einen Beweis dafür, dass du ein Prophet bist. Er sagte, ja, okay, was? Der Mond, lass den Mond spalten. Spalte den Mond, wenn du wirklich ein Prophet bist. Der Koran kam, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, اقتربت الساعة وانشق القمر. Der Mond wurde gespalten. Allah subhanahu wa ta'ala erfüllte dieses Wunder von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi und der Mond wurde gespalten. Was haben die Menschen gesagt? Oh, Muhammad ist ein Zauberer. Sie haben nicht geglaubt. Sie wollten ein Wunder, das Wunder kam. Sie haben gesagt, oh, er ist ein Zauberer. Wir glauben erst dann an dich, wenn jemand von Jemen kommt und uns bezeugt, dass auch dort gesehen wurde, wie der Mond gespalten wurde. Ein paar Tage, Wochen später kam jemand aus dem Jemen, sie haben ihn gefragt, und hast du gesehen, dort wurde der Mond auch gespalten? Sie sagten, ja, auch dort haben wir gesehen, wie der Mond sich gespalten hat. Was war die Antwort? Muhammad ist ein großer Zauberer. Das ist die Ignoranz des Menschen leider. Auch das Volk von Thamud hat also den Propheten verleugnet, sie haben das Zeichen Gottes verleugnet, sie haben das Zeichen Gottes sogar getötet. Und dieser Person namens Qaddar, er kam und tötete sie. Und Allah subhanahu wa ta'ala bestrafte daraufhin das gesamte Volk. Das gesamte Volk wurde ausgelöscht. Manch einer mag fragen, warum? Eine Person, diese Person Qaddar, er hat sie getötet. Warum das ganze Volk? Imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam antwortet auf diese Frage und sagt, wer die Kamelstute getötet hat, es war eine Person. Aber sein Volk hat ihn machen lassen. Sie waren zufrieden damit, daher sind sie alle verantwortlich dafür. Keiner hat ihn aufgehalten. Sie waren alle zufrieden mit seiner Tat. Sie haben alle eventuell dazu sogar motiviert, das zu tun. Deswegen hat die Strafe Gottes sie alle ereilt. Und das ist eine wichtige Botschaft für uns. Manchmal musst du nicht selber der Ausführer dieser Tat sein, um dafür belangt zu sein. Es reicht, wenn du mit der Tat zufrieden bist. Bestes Beispiel, du bist in einer Runde, es wird gelästert und du bist ruhig und hörst zu. Du kriegst die Sünde, als würdest du gerade selber lästern. Wer zufrieden mit einem Verbrechen, mit einer Sünde ist, da ist es so, als hättest du selber diese Sünde begangen oder als würdest du diese Sünde selber begehen. Du bist mitverantwortlich dafür. Und der Prophet Salih a.s., er warnte sie, er sagte, jetzt werden 3 Tage kommen, wo das Wetter sich verändern wird. Es würden bestimmte Zeichen passieren. Nach diesen 3 Tagen wird die Strafe Gottes auf euch kommen. Sie haben sich wieder über ihn lustig gemacht. Sie haben ihn verleugnet. Sie haben nichts unternommen. Daraufhin kam die Strafe Allahs tabaraka wa ta'ala. Erdbeben, Blitze, Strafen. Und das gesamte Volk wurde dem Erdboden gleichgemacht. Deswegen der Heilige Koran sagt, كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Das bedeutet so viel wie, die Thamud erklärten in ihrer Auflehnung die Botschaft, also die Botschaft des Propheten, für Lüge. Als der Unseligste von ihnen sich erhob, Allahs Gesandter, also Salih, sagte zu ihnen, achtet auf Allahs Kamelstute und ihre Trinkzeit. Achtet auf sie, tut ihr nicht weh, gebt ihr ihre Trinkzeit. Sie aber bezichtigten ihn der Lüge und so schnitten sie ihr die Sehnen durch. Da schmetterte ihr Herr sie für ihre Sünde nieder und so ebnete er über ihnen die Erde ein. Wala yakhafu uqubaha. Und er fürchtet nicht die Folgen davon. Was meint Allah subhanahu wa ta'ala mit diesem letzten Vers? Manchmal hat der Mensch Angst davor, dem Verbrecher Einhalt zu gebieten. Du siehst einen Verbrecher, aber du traust dich nicht, ihm Einhalt zu gebieten. Warum? Er hat Familie, er hat einen Stamm, er würde dich angreifen, er würde dich fertig machen, er hat Verbindung zur Polizei, er hat Verbindung zur Regierung, er ist Präsident, du hast Angst, dass wenn du ihn angreifst, dass du als Antisemit bezeichnet wirst und so weiter und so fort. Der Mensch hat Angst, dem Verbrecher Einhalt zu gebieten. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, fürchtet er die Folgen? Nein. Und er, also Allah subhanahu wa ta'ala, fürchtet nicht die Folge davon. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala hat niemanden, vor dem er sich fürchtet, und hat dieses Volk bestraft, weil sie das klare und deutliche Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala missachtet haben und sein Zeichen sogar getötet haben. Das war eine kurze Zusammenfassung und Erklärung dieser reinen Surah, Surat al-Shams. Und zu guter Letzt, bevor wir inshallah den Vortrag beenden, ein Hinweis und wirklich ein Appell an die Geschwister. Versucht, diese kurzen Suren auswendig zu lernen. Ich hatte mal in einem Vortrag über das Gebet gesprochen und über die Philosophie des Gebets und wie man die Süße des Gebets schmeckt, weil ich bekomme immer wieder Nachrichten von Geschwistern, die sagen, das Gebet ist für mich Routine. Das Gebet ist für mich einfach irgendetwas, ich spüre nichts im Gebet. Das Gebet verändert mich nicht. Warum? Was kann ich tun? Einer der wichtigsten Punkte ist, dass das Gebet nicht zur Routine wird. Routine in dem Sinne, nicht, dass du unregelmäßig betest, nein, bete regelmäßig. Aber ich sage immer, der Koran besteht nicht aus 2 Suren. Es gibt nicht nur Surat al-Fatiha und Surat al-Ikhlas. Der Koran hat noch weitere 112 Suren, insgesamt 114 Suren. Lernt diese Suren, rezitiert diese Suren. Sucht euch für jedes Gebet eine bestimmte Sure aus, die ihr auswendig lernt für dieses Gebet. Wenn ihr erlaubt, ich berichte mal von meinen eigenen persönlichen Erfahrungen. Weil das, was ich erzähle, versuche ich auch selber in meinem Leben zu etablieren. Ich habe zum Beispiel Surat al-Shams auch auswendig gelernt. Und wirklich, diese Sura auswendig zu lernen, das war nicht mal ein Tag, das waren ein paar Stunden. Okay, man kann jetzt sagen, ich bin damit aufgewachsen mit der arabischen Sprache, das ist mir nicht so schwer gefallen. Okay, selbst wenn man sich das die ganze Zeit anhört, wenn man unterwegs ist, im Auto, im Bus, in der Bahn, auf dem Weg zur Schule, auf dem Weg zur Uni, zur Arbeit, hört man sich das immer wieder an. Glaubt mir, nach 3-4 Tagen habt ihr es auswendig. Guckt euch den arabischen Text, guckt euch die Transliteration, guckt euch die Übersetzung, schaut auf den Inhalt dieser Sura und ihr werdet es auswendig lernen. Und diese Sura ist wirklich sehr leicht auswendig zu lernen. Und ich weiß noch ganz genau, als ich diese Sura auswendig gelernt habe, ich habe mich so nach dem nächsten Gebet gesehnt, weil ich diese Sura unbedingt im Gebet lesen wollte. Ich habe mich gefreut, es war etwas Neues, ich habe das Gebet erwartet. Warum? Weil diese Sura jetzt etwas Neues war, ich konnte etwas Neues im Gebet einbringen, ich habe aktiv für das Gebet hingearbeitet und es hat für mich persönlich diesen positiven Einfluss gehabt. Deswegen die Geschwister, die sagen, also hätte ich es nicht selber ausprobiert, hätte ich euch das jetzt auch nicht gesagt, aber die Geschwister, die sagen, das Gebet hat keinen Einfluss, ich spüre nichts im Gebet, das Gebet ist für mich einfach nur eine Routine, ich fühle nichts, ich denke an alles Mögliche, versucht es mal. Schnappt euch die kurzen Suren von Juz' Amme. Lernt diese auswendig. Und dann habt ihr ein Glücksgefühl, wenn ihr sie auswendig könnt. Und dann, ich verspreche ich euch, könnt ihr das nächste Gebet nicht erwarten, wo ihr es dann im Gebet lesen könnt. Und wenn ihr mit dem Gebet fertig seid, werdet ihr so ein Glücksgefühl verspüren, was ihr sonst nicht kennt. Das waren meine persönlichen Erfahrungen, kann ich wirklich nur jedem weitergeben. Und diese Sura speziell ist sehr, sehr leicht. Glaubt nicht, dass diese Sura sehr, sehr schwer auswendig zu lernen ist. Sie ist so leicht auswendig zu lernen, Surat al-Shams. Ich mache eine kurze Zusammenfassung und dann werdet ihr sehen, warum es so leicht ist. Ich habe am Anfang gesagt, diese Sura handelt von Kontraste. Bismillahirrahmanirrahim. Was-shamsi wa-duhaha. Shams, Sonne. Sonne, Mond. Wal-qamara idha talaha. Die Sonne und dann der Mond. Wal-nahara idha jallaha. Und wenn der Tag erstrahlt. Was ist Kontrast von Tag? Die Nacht. Wal-layli idha yakhshaha. Wenn die Nacht sie überdeckt. Was-samai wa ma banaha, und die Himmel und wer sie erbaut hat. Und was ist Kontrast von Himmel? Die Erde. Wal-ardi wa ma tahaha. Das waren die Zeichen des Universums. Dann kommst du zum Menschen. Wa nafsin wa ma sawaha, und das Nefs in dem Menschen. Was gab er dem Nefs? Fa-alhamaha fujuraha wa taqwaha. Du hast den richtigen und den falschen Weg. So, wenn ich jetzt den richtigen Weg wähle, was passiert dann? Qad aflaha man zakkaha. Siegreich ist der, der sie zügelt. Was ist aber, wenn ich den falschen Weg einschlage? Wa qad khaba man dassaha. So, als Lehre dafür, wir haben jetzt die Theorie bekommen, jetzt kommt die Praxis. Was ist die Lehre? Denk an das Volk von Thamud. Kazzabat Thamudu bitagwaha. Warum? Idhin ba'atha ashqaha. Jemand stand auf. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Da sprach der Gesandte Gottes, also Salih, Naqatallah, die Kamelstute, wa suqiyaha. Suqiyaha ist diese Trinkzeit, die der Kamelstute gewährt wird. Aber was hat das Volk von Thamud gemacht? Fakadhabuhu, den Propheten. Fa'aqaruha, sie töteten sie, also schnitten die Sehne ab. Fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaha. Da kam die Strafe Gottes. Wa la yakhafu uqubaha. Und Allah fürchtet die Folgen seiner Strafe nicht, wenn er jemanden bestraft. Fertig. Ich schwöre es euch, wenn ihr das mit dem Inhalt und den Worten und ein bisschen Fleiß euch hinsetzt, euch das anschaut, nicht mal einen Tag werdet ihr brauchen, um diese Sura auswendig zu lernen. Probiert es aus, ihr habt nichts zu verlieren. Niemand kann sagen, er hat Zeit verloren, weil er eine Sura des Korans auswendig gelernt hat. Es gibt Überlieferungen, die sagen, am Tage des Gerichts wird dem Gläubigen gesagt, lies Koran und steig die Stufen des Paradieses. Je mehr du auswendig gelernt hast, umso höhere Stufen des Paradieses kannst du erklimmen. Wollen wir uns das entgehen lassen? Surat al-Shams ist eine leichte, einfache Sura, 15 Verse. Wir haben erstmal die 11 Schwüre, dann haben wir Nefs, der gute und der falsche Weg, und dann haben wir das Praxisbeispiel von Thamud. Habt dieses Inhaltsverzeichnis im Kopf, lernt den Wortlaut auswendig und dann habt ihr diese Sura. Und dann werdet ihr sehen, wie stolz ihr auf euch selber seid, wenn ihr im nächsten Gebet dann diese Sura rezitiert. Das Gebet hat dann ein ganz anderes Level für euch. Anstatt, ja, Surat al-Ikhlas, Surat Qul Huwallahad, ist eine wundervolle Sura, ein Drittel des Korans. Aber diese Monotonie und Routine kommt rein, wenn wir nichts anderes rezitieren. Surat al-Fatiha, Qul Huwallahad, Fatiha, Qul Huwallahad, Fatiha, Qul Huwallahad. Versucht auch mal, andere Suren zu rezitieren. Versucht auch mal, andere Verse extra fürs Gebet auswendig zu lernen. So kommt keine Routine, ihr freut euch auf das Gebet, ihr bereitet jedes Gebet manuell vor und dementsprechend habt ihr auch ein anderes Gefühl bei dem Gebet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere und eure Herzen inshallah erleuchten durch den heiligen Koran. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Kranken heilen durch den Koran. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sich unseren Toten erbarmen durch den heiligen Koran. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Wissen mehren durch den heiligen Koran. Und möge der Koran ein stetiger Gefährte für unser Diesseits sein, damit er ein ständiger Gefährte in unserem Jenseits ist. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin.